Ja, ihr Lieben, jetzt kommt schon der letzte Teil für heute, aber die gute Nachricht ist, es gibt noch einen ganz wichtigen, guten vierten Teil morgen. Und für die, die sagen, du, wann wird's denn mal praktisch? Jetzt wird's praktisch. Jetzt wird's wirklich endlich mal praktisch. Wir sprechen jetzt über Wachstum durch das Wort Gottes. Sag nicht, ah, kenne ich schon, ich habe auch 5 Bibeln zu Hause. Die Worte Gottes in deiner zugeschlagenen, eingestaubten Bibel nützen dir gar nichts. Sondern wir müssen sehen, dass das Wort wirklich zum Zuge kommt und uns prägen kann und seine Kraft entfalten kann. Lass uns einmal gehen zur Apostelgeschichte 20. Und hier ist Paulus und er sagt seine letzten wichtigen Worte an die Ältesten von Ephesus, einer Gemeinde, wo er lang gedient hat und die ihm sehr am Herzen war und die ihm sehr viel Freude gemacht hat. Und dort sagt er, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das Kraft hat aufzubauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Das Erbe bekommen die Mündigen, nicht die kleinen Kinder, die sind schon dem Status nach Erbe, aber die haben nichts davon, weil sie mit dem Erbe nicht umgehen können, deswegen müssen sie warten, bis sie mündig werden. Und dann kriegen sie ihr Erbe, also Erbe ist Reife. Und Paulus sagt hier, das Wort, das die Kraft hat, aufzubauen. Und darum geht es, dass wir lernen, so mit dem Wort Gottes zu gehen, dass das Wort tatsächlich in uns arbeitet. Und ich rede nicht von ein Kapitel nach dem anderen in der Bibel lesen. Ich rede auch nicht von Seminarbesuche oder von Gottesdienstbesuche. Ich rede von etwas ganz, ganz anderem, was sehr viele Menschen, die sich gläubig nennen, überhaupt nicht kennen und nicht praktizieren. Und das ist der Grund, warum es so wenig Fortschritt gibt. Das ist der Grund, warum alles nur so an der Oberfläche bleibt und es keine tiefgreifenden Charakterveränderungen gibt und auch keine Durchbrüche in Bezug auf so diese Lieblingssünden, die man so sich kultiviert hat im Laufe der Jahre, sondern das bleibt alles so und man hält sich daran fest, man lebt ja aus der Gnade und das heißt ja, Gott vergibt mir alles, aber die Gnade der Vergebung ist nur ein kleiner Teil gemessen an dem, was sonst alles Gnade beinhaltet. Und ein viel größerer Teil von Gnade kannst du verstehen als Kraftausstattung, Befähigung, göttliche Befähigung, um aus deinem ewigen Kreislauf von Sünde und Fallen und wieder aufstehen und wieder fallen, um wieder aufstehen, rauszukommen und die Kraft des Wortes zu erleben, die uns wirklich in die Freiheit führt. Und das Wort hat Kraft. Die Lehre vom Wort Gottes ist, dass das Wort in uns wirken will und wirken muss. Und das geschieht nicht durch Predigt hören, das geschieht nicht durch Seminarbesuche und das geschieht nicht durch einfach so Kapitel für Kapitel in der Bibel lesen, sondern da braucht es etwas ganz, ganz anderes. Und dieses Wort Gottes wirkt in uns durch eine einzige Sache und das ist Glauben. Und Glauben ist ja was anderes als, ja, ich bejahe das, ich halte das für wahr, das wird wohl so sein, ich nehme mal an, das stimmt alles so. Im biblischen Sinne, Glauben ist etwas viel, viel Tieferes, viel, viel Umfassenderes. Und Paulus sagt, dass das Wort Gottes in uns wirkt, 1. Thessalonicher 2,13, in uns den Glaubenden. Das Wort wirkt sein Werk, wirkt seine Frucht in uns durch Glauben. Und ich will mal hier 3 Dinge aufzählen, die wir in Bezug auf das Wort Gottes glauben sollen und wozu wir uns entscheiden. Das erste ist, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das Wort Gottes steht über unseren Gefühlen. Etwas ist nicht dann wahr, wenn wir fühlen, dass es wahr ist, sondern es ist wahr, weil Gott es gesagt hat. Es ist wahr, weil Gott es gesagt hat. Und durch die Wahrheit des Wortes kommt die Kraft des Wortes. Jakobus 1,21, das Wort hat die Kraft, unsere Seelen zu retten. Das Wort muss eine spürbare, messbare, nachprüfbare Auswirkung auf unsere Seele haben. Weil da sind unsere Gefühle, da ist unser Wille, da ist unser Verstand. Und da will das Wort Gottes rein und will dort diese drei Bereiche verändern. Und das hatte was zu tun damit, dass wir auch unsere Verantwortung verstehen. Das Wort Gottes hat die Kraft zu wirken, wirkt aber nicht automatisch. Sondern es wirkt dann, wenn wir mit dem Wort Gottes so umgehen, wie Gott gesagt hat, dass wir mit seinem Wort umgehen sollen. Und das wollen wir uns anschauen. Das wollen wir ein bisschen näher untersuchen, wie das so zustande kommt, wie diese befreiende, heilende Kraft wirksam werden kann. In Psalm 107 heißt, er sandte sein Wort und heilte sie. Aber da sind so viele Christen, die sitzen Jahrzehnte unter der Predigt und es ist immer noch Minderwertigkeit, immer noch Ablehnung, immer noch Empfindlichkeit und immer noch verkehrte Dinge, mit denen sie sich selber plagen und andere plagen. Und es gibt keine Veränderung. Warum? Nicht, weil es unbedingt an der Predigt liegt, kann auch, aber muss nicht unbedingt, sondern es liegt daran, dass sie nicht ihren Teil tun. Und das ist, was wir verstehen müssen. Das Wort Gottes wirkt, wenn wir mit dem Wort so umgehen, wie Gott es uns geboten hat. Dem Wort Gottes Raum geben in uns. Und davon redet die Bibel. Und dass diesen Umgang mit dem Wort Gottes, den müssen wir lernen und den finden wir beschrieben im Wort Gottes. Psalm 119, Vers 11. Ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Zwei gewaltige Aussagen. Erstens, die Kraft, Sünde zu überwinden in unserem Leben, kommt durch das Wort. Aber durch das Wort, das in unserem Herzen verwahrt ist. Nicht nur im Verstand, in unserem Herzen. Es muss verwahrt werden. Es muss geschützt werden. Im Englischen heißt, I have hid your word. Ich habe dein Wort verborgen, versteckt. Ja, das ist, was Jesus sagt, dass wenn das Wort ausgeteilt wird, da kommen die Vögel und picken das weg. Ja, warum? Weil das Wort muss geschützt werden. Das Wort muss richtig tief reingehen. Und das geschieht eben nicht nur oder nicht alleine durch Hören, sondern durch diese Hingabe. Und das will ich jetzt beschreiben in dieser Session hier, damit wir eine ganz klare Vorstellung haben. Okay, jetzt weiß ich, warum ich jahrzehntelang nicht wirklich vorwärts komme, warum ich keine Durchbrüche habe. Und jetzt weiß ich, was ich ab jetzt tun soll mit dem Wort Gottes. Das ist mein Ziel mit dieser Botschaft hier, dass da jeder nach Hause geht und sagt, okay, jetzt habe ich es verstanden, da habe ich es schwarz auf weiß, da steht es in den Versen. Und jetzt fange ich an, endlich zu tun, was Gottes Wort sagt. Viele hören und betrügen sich selber. Und das wird daran sichtbar, dass es keine Charakterveränderung gibt. Daran wird sichtbar, dass sie sich nur betrügen, dass sie nur so tun, als ob. Ja, es ist eine Sache, irgendwie schön zustimmenden Gesichtsausdruck zu machen in der Predigt und hinterher zu sagen, ja wunderbar, hat sehr zu mir gesprochen. Okay, aber nach ein paar Jahren, es muss einmal Ergebnisse kommen, es müssen einmal Veränderungen kommen, ja. Und der Prediger predigt nicht, damit du ihm dann gratulierst zu seiner schönen Predigt, sondern damit du anfängst, zu Hause deine Hausaufgaben zu machen. Deswegen Epheser 5, 15, seht genau zu, wie ihr wandelt. Du kannst also dir das aufschreiben, wie sieht das aus, mit dem Wort zu leben, und dann guckst du dein Leben an, fange ich jetzt an, das zu tun? Tue ich das? Nicht weiß ich das, bejahe ich das? Das bringt dir gar nichts. Das bringt dir überhaupt nichts, sondern nur, dass du das wirklich umsetzt. Paulus sagt, wir sollen das Wort wohnen lassen in uns, und zwar reichlich. Reichlich, reichlich in uns wohnen lassen. Die Betonung liegt auf wohnen im Gegensatz zu sonntags zu Besuch kommen. Das ist der Unterschied. Wohnen. Ja, und ich sage es immer gerne, wenn da die berüchtigte Schwiegermutter mit zwei Koffern vor der Tür steht und sagt, ich bin jetzt gekommen und ich ziehe jetzt bei euch ein, dann verstehen wir den Unterschied zwischen wohnen und zu Besuch kommen. Alles wird sich ändern, wenn sie eingezogen ist. Alles wird sich ändern. Ja? Der ganze Ablauf, Mobiliar wird umgestellt, Zimmer werden anders dekoriert. Alles wird anders. Ja? Wohnen ist, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt Ansprüche. Ich kann jetzt hier mich zu Hause fühlen und kann die Dinge so machen, wie ich sie haben will. Und Gott hat Ansprüche. und er will arbeiten an unserem Herzen. Also wollen wir uns diese Bereiche mal anschauen. Wille, Verstand, Gefühl. Ein bisschen mit über Willen haben wir schon gehört. Wir treffen Entscheidungen und wir hören auf, so wie in der Welt. Ja, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Bist du oder bist du nicht? Ja oder nein? Gib eine klare Antwort. Wenn ja, dann mach es. Wenn nein, dann lass es. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Die gucken ihre Gefühle und wollen dann messen, ob sie das wollen. Das ist ja völliger Blödsinn. Deine Gefühle haben nichts mit deinem Willen zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Abteilungen. Und die kannst du nicht vermischen. Und so viele Leute sind verwirrt und reden so verwirrt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ja, dann setz dich hin und überleg, was du willst. Und dann entscheide dich. Und dann mach das. Fang das an. Ja, so Entscheidungen zu treffen. Ja, das haben wir vorhin schon ein bisschen angeschaut. Ja. Der nächste wichtige Bereich, wo das Wort Gottes arbeiten muss, ist unser Verstand, die Art, wie wir denken. Hör mal, was Paulus über dein Leben vor Christus, vor der Bekehrung, was da Paulus sagt über die Art, wie du gelebt hast. Epheser 4, 17, zweiter Teil und 18. Die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Nichtigkeit. Weißt du, was das bedeutet? Ohne Ziel und Zweck. Torheit, Leichtsinnigkeit, innere Leere, das ist gemeint mit Nichtigkeit. Und wenn du dich umschaust, so leben die allermeisten Leute. Machen sich keine Gedanken, da kommt keiner oder kaum einer auf die Idee, vielleicht gibt es doch Gott. Ich muss das rausfinden. Davon hängt alles ab. Ich muss Gewissheit haben über so eine Frage. Was ist der Sinn meines Lebens? Gibt es einen Gott? Das ist ja keine Nebenfrage. Das ist ja nicht, wie, wo verbringe ich nächstes Jahr meinen Urlaub? Ja? Aber die Leute sind zugemüllt mit Blödsinn und nehmen sich keine Zeit, über die wichtigen Fragen nachzudenken. Nichtigkeit des Sinnes, innere Leere, Leichtsinnigkeit, Torheit. Wollen noch nicht mal nachdenken über den Sinn des Lebens. Und was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Ja. Das sind Fragen, die... Sowas lernst du nicht in der Schule. Es wäre doch gut, wenn es ein Fach gäbe, wo in der Schule Sinn des Lebens gelehrt wird. Ja. Wir lernen jeden möglichen Blödsinn, aber solche grundsätzlichen Fragen, wie leben wir eigentlich miteinander, wie gestalten wir Beziehungen, wie lösen wir Konflikte untereinander, alle wichtigen Fragen lernst du nicht in der Schule, komischerweise. Die sollen es ja aufs Leben vorbereiten, tut sie aber nicht. Ja. Und Leute können mit ihrem Leben nicht umgehen und dann tun sich zusammen, leben zusammen und machen alles noch viel schlimmer. Weil dann zwei Chaoten zusammenkommen, ja, die sich gegenseitig das Leben schwer machen. Ohne Ziel, ohne Zweck, Torheit, Leichtsinnigkeit, innere Leere. Das, so beschreibt die Bibel die Heiden. Und wenn du genau hinguckst, findest du auch manche Christen, die sich gläubig nennen und die auch ohne Sinn und Ziel und ohne Zweck und in Leichtsinnigkeit leben, die dir dann sagen, ja, ich weiß schon, was du willst und das steht in der Bibel, du hast schon recht, Komma, aber. Und dann kommen irgendwelche blödsinnigen Erklärungen, die so hanebüchen sind, dass man sagt, sag mal, geht's noch? Ja? Aber Leichtsinn, nicht nachdenken, keine Konsequenzen bedenken. Ja? Und deswegen ist das allererste, wozu wir gerufen sind, nach unserer Bekehrung, nach der Taufe, Empfang des Heiligen Geistes und dann ab in die Jüngerschaft. Was ist das allererste? Sich mit unserem Verstand zu beschäftigen. Römer 12, Vers 2, unser Denken zu erneuern. Unser Denken zu erneuern, das heißt, in Übereinstimmung mit Gott zu bringen, so zu denken, wie er denkt. Bis jetzt haben wir gedacht, wie wir dachten, wie es irgendwie klug ist oder wie es uns weise erscheint. Aber jetzt haben wir ein Buch. Und es ist nicht irgendein Buch, es ist das Buch. Bibel heißt das Buch. Es ist das Buch der Bücher. Es gibt kein Buch, was wichtiger ist als das. Kein anderes Buch erklärt uns, wo wir herkommen, warum wir in dem Schlamassel sind, in dem wir sind und wie alles enden wird und wie wir hier ein gutes Leben führen können und den Teufel besiegen können. Kein Buch der Welt lehrt diese grundlegenden Dinge. Ja. Neulich hat wieder einer einen Kommentar geschrieben und meinte, ja, die Bibel hat 66 Bücher, 666, das ist die Zahl des Antichristen, die Bibel ist vom Teufel. Ich werde Ihnen mal schreiben, wie kann es sein, dass die Bibel vom Teufel ist, wenn sie lehrt, wie man den Teufel besiegt? Der Teufel ist nicht so blöd, eine Anleitung zu schreiben, wie man ihn besiegt. Das kann nicht sein, das macht keinen Sinn. Das ist unlogisch. Es ist Gottes Buch und es zeigt den Weg zum Leben. Und Erneuerung des Denkens heißt, wir nehmen uns viel Zeit und wir lernen Gottes Denkweise kennen. Wir lernen kennen, was er schätzt, was wichtig ist, was wirklich Bestand hat, was Wert hat, was richtig ist, was verkehrt ist, was funktioniert, was nicht funktioniert. Gott hat alles, was wir brauchen für das Leben, in dieses Buch gepackt. Und jetzt sollen wir da reinschauen und nicht nur reinschauen, sondern jedes Mal, wenn wir einen Widerspruch sehen zwischen unserer Art zu denken und wie Gott denkt, dann sollen wir jedes Mal eine Entscheidung treffen. Ich verwerfe meine Art von Denken, weil ich erkenne jetzt im Licht der Wahrheit, es ist verkehrt. Und Gottes Wort ist die Wahrheit und ich ersetze die Lügen mit Wahrheit. Punkt für Punkt. Was immer das bedeutet. Und Gott hat über alle Bereiche des Lebens, über Ehe, über Sexualität, über Kindererziehung, über Finanzen, über Beziehungen, über Arbeit, über Gesellschaft, über Politik, über alle Lebensbereiche hat Gott seine Meinung in diesem Buch hier kundgetan. Und wir studieren jetzt sein Denken und wir übernehmen sein Denken. Wir stimmen mit ihm überein. Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt Tritt fassen können mit Gott, dass wir an seiner Hand gehen können. Amos 3, Vers 3, wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wenn du bestimmte Ideen hast und Gott hat konträre Ideen, dann das wird nicht funktionieren. Ja? Und weil Gott Gott ist und weil Gott immer Recht hat, sagen wir, okay, ich bin nicht Gott, Gott hat die Wahrheit, ich übernehme die Wahrheit, ich ändere mein Denken. Und das funktioniert nur, wenn du Zeit nimmst. Und offensichtlich die Verwirrung unter denen, die sich Christen nennen, ist ja so entsetzlich groß in dieser Zeit. Und die lässt sich nur darin erklären, dass Menschen nicht wirklich ernst nehmen, was geschrieben ist. Dass sie sich Christen nennen, aber sie denken wie die Heiden, sie haben Werte wie die Heiden und sie nehmen Gottes Wort nicht wirklich ernst. Und wir studieren Thema für Thema Gottes Gedanken, je nachdem, wo du herkommst und was für dich wichtig ist und was der Heilige Geist dir zeigt an Themen, das studierst du jetzt. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind für alle jetzt wirklich wichtig. Gottes Charakter, Gottes Wesen, wie sieht die Liebe Gottes aus? Ja? Wie ist Gottes Gerechtigkeit? Ja? Was ist Sünde? Warum ist Sünde so schlimm? Was sind die Konsequenzen der Sünde? Was ist Gottes Weg, Sünde zu überwinden? Und viele, viele andere Themen. Und die finden wir in diesem Buch. Und da ist ein Unterschied zwischen Kapitel für Kapitel lesen oder ein Thema zu studieren. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ein Thema zu studieren bedeutet, ich gehe durch die ganze Bibel und hole alle Schriftstellen raus zu diesem einen Thema. Und das ist der Grund, warum so viele verwirrt sind, auch über Fragen, die so grundsätzlich sind, Heiliger Geist, Sprachengebet. Sie nehmen eine Schriftstelle und bauen daraus eine Theorie und ein Konstrukt und sie ignorieren andere Schriftstellen, die beweisen würden, dieses Konstrukt kann nicht funktionieren. Sie nehmen einfach nur einen Teil und lassen den anderen Teil, der ihrer Theorie widerspricht, beiseite und sagen, das ist jetzt meine Meinung. Und dann gründen sich noch auf irgendwelche prominenten Leute, die irgendwelche Bücher geschrieben haben und sagen, der hat es ja auch so gesagt, ja, anstatt ins Wort zu gehen und zu gucken, was hat Gott wirklich gesagt. Ja. Themen studieren ist so wesentlich, um Gottes Gedanken zu kennen. Heiligung? Was ist Heiligung? Wie sieht Heiligung ganz praktisch aus? Wie funktioniert es? Warum ist es wichtig? Das sind Themen, die viele, viele Christen nie studiert haben. Und du siehst die Resultate in ihrem Leben. Sie sind 20, 30, 40 Jahre Christen und sind von ihrem Verhalten immer noch Babychristen. Immer noch empfindlich, schnell beleidigt, schmollen schnell, ziehen sich zurück, hauen die Tür zu und sagen, dieser Gemeinde ist keine Liebe, und gehen in die nächste und machen dasselbe Spiel wieder von vorne, bis sie wieder an dem Punkt sind, dass das nicht die richtige Gemeinde ist. Und so geht das ihr Leben lang und sie merken gar nicht, was sie da eigentlich anrichten. Wir müssen durch das Wort Gottes Gott kennenlernen. Seine Gedanken kennenlernen, unsere Gedanken in Übereinstimmung bringen und sehr genau hinschauen, wenn Jesus die Juden warnt vor menschlichen Traditionen, vor menschlichen Dingen, die sie über das Wort Gottes stellen. Er warnt sie und er sagt, ihr macht dadurch das Wort Gottes ohne Kraft, kraftlos. Ihr beraubt dem Wort seine Kraft, seine Autorität. Das Wort kann nicht mehr funktionieren. Und lass uns auch nicht sagen, nur weil wir uns pfingstlich charismatisch nennen, bei uns gibt es keine Traditionen mehr. Bis zum heutigen Tage, ein Großteil der Freikirchen wird von einem Pastor geleitet. Und die Leute haben noch nie gesagt, okay, was steht eigentlich in der Bibel? Und sie sind geschockt, wenn du ihnen sagst, es gibt keine einzige Gemeinde im Neuen Testament, die von einem Pastor geleitet wird. Die sind geschockt, die fallen vom Hocker, ja, sind völlig perplex. Weil das ist doch so, das wissen wir doch. Und so gibt es so viele Dinge, die wir wissen, aber die wir nie geprüft haben und nie entdeckt haben, was wir da für Irrtümer aufgesessen sind. Ja. Wie viele Christen glauben, aufstehen, hinfallen, das ist das normale Christenleben. Und dann bemühen sie noch die Bibel, sagen Römer 7, siehst du, Paulus, das war auch so, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja, da bin ich doch in bester Gemeinschaft mit Paulus. Hallo? Und was ist mit den vielen anderen Schriftstellen, die uns zeigen, dass Sieg das Normale ist, dass die Sünde nicht mehr herrschen wird über uns, wenn wir unter Gnade sind, dass wir im Geist wandeln können, und wenn wir im Geist wandeln, dann vollbringen wir nicht mehr die Werke des Fleisches. Was ist mit all diesen Schriftstellen? Da nimmt man Römer 7 und legt da was rein, was da gar nicht gemeint ist. Paulus sagt nicht, Leute, guckt mich an, das ist normal, aufstehen, hinfallen, Zwänge zu haben, Dinge zu tun, die man nicht will, die schrecklichen. Aber wir haben ja die Gnade und Gott vergibt uns und alles ist gut. Das ist nicht, was das Evangelium ist. Das Evangelium redet von Überwinden, von Starksein, von nicht mehr Sklave der Sünde zu sein. Davon redet das Evangelium. Und nicht als eine schwere Last, die dir aufgebürdet wird, sondern als eine ermutigende Botschaft. Gott gibt dir Gnade und er lehrt dich, stark zu werden im Geist und zu überwinden. Aber solange ich denke, das ist normal, und dann hört man so Sprüche wie, ja, wir sind ja alle nur Menschen. Nein, wir sind nicht nur Menschen, wir sind Supermenschen. Wir haben eine Möglichkeit, die andere Leute nicht haben. Wir haben den Heiligen Geist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Wir können Dinge tun, die die anderen nicht tun können. Halleluja. Wir sind nicht nur vergeben. Ich weiß, das hat mich so geärgert als junger Christ, obwohl ich von Theologie und Lehre keine Ahnung hatte. Aber da war dieser Spruch in der Gemeinde damals, Christen sind nicht besser, die haben es nur besser. Also wir leben genauso kompromissbehaftet und genauso sündig wie die Welt, aber die gute Botschaft ist, der Himmel wartet auf uns, auf die Armen der Feuersee. Das ist doch nicht das Evangelium. Das Gesetz des Geistes, der uns frei gemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Dieses Gesetz lebt in uns. Da ist eine Kraft da. Und bevor du nicht glaubst und übernimmst, dass Sieg normal ist, du wirst nie in Sieg kommen, weil du schon mit Gott gar nicht übereinstimmst. Weil du menschliche Ideen hast, weil du sagst, ja, das ist so, und die Triebe, und das haben wir ja gelernt, das ist so diese Dampfkesseltheorie, wenn der Druck zu groß ist, dann muss der halt irgendwie raus und da kann man auch nichts gegen machen. Aber dann gibt es ja wieder die Gnade, das ist doch alles Schwachsinn. Das hat doch mit Bibel nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun, wie Gott das normale Christenleben beschreibt. Sieg ist normal. Und wenn wir dann sündigen, dann haben wir Vergebung. Aber solange ich Sünde für normal erkläre und gar keine Bemühungen mache, keine Schritte gehe in Richtung Sieg, Das ist eine billige Gnade, wo ich mir was vormache und wo ich sage, ja, Gott weiß ja, wir können eigentlich gar nicht. Und wir ignorieren das Kreuz, wir ignorieren das, was Gott dort am Kreuz getan hat. Und das ist so viel mehr als Sündenvergebung. Das ist eine neue Schöpfung. Die Kraft des Heiligen Geistes in uns, die uns jetzt befähigt, anders zu leben. So, mit Gott übereinstimmen ist so wichtig. So wichtig. Damit fängt es an. Und wir müssen Zeit investieren und Bibelstudie machen. Was ist das Kreuz? Was ist am Kreuz passiert? Was hat das Kreuz mit mir zu tun? In vielen, vielen Gemeinden wird das grundlegende, der grundlegende Aspekt des Evangeliums, Römer 6, wir sind mit Christus gekreuzigt. Und deswegen müssen wir nicht mehr der Sünde gehorchen. Wir sind frei von dem Zwang. Das wird gar nicht gelehrt. Viele, viele Gläubige haben noch nie wirklich tief hineingeguckt in Römer 6 und wissen nicht, was da steht. Und so ist dann das Leben. Und das ist so schade und das ist auch so schrecklich. Und das bringt so viel Schande auf den Namen des Herrn. Gerade neulich wieder, wenn ich das mal so sagen darf, Gespräch und Leute erzählen mir aus ihrer Gemeinde und fragen, was sollen sie denn da machen? Ja, ein Ehepaar, beide kiffen. Sie sagt noch, oh, da kann sie so wunderbar die Gegenwart des Herrn erleben beim Kiffen. Er ist in Pornografie, sie hat kein Problem damit. Ja, hallo, was ist denn das? Ich sage, was wird in eurer Gemeinde gepredigt? Ja, das ist das Problem. Genau, das scheint mir auch so zu sein. Ja, keine Klarheit, kein Wort, keine göttlichen Gedanken und Inspirationen über, wie es eigentlich das Leben jetzt sein könnte. Einfach nur menschlich und man geht in die Gemeinde und man lebt wie der ungläubige Nachbar. Das ist doch schrecklich. Und der Teufel lacht sich eins und gratuliert Gott zu seiner Gemeinde. Sagt, klasse, toll, das ist jetzt die Frucht von Golgatha. Schlimm ist das. Und wir müssen mit Gott übereinstimmen. Das heißt nicht, uns zu verachten, uns zu verdammen, uns anzuklagen, uns schlecht zu machen. Ich rede nicht davon. Ich rede davon, einfach die Fakten klar zu benennen und vor Augen zu haben. Ja? Und dann sagst du was über wo Scheidung herkommt und dann kriegst du Kommentare. Das glaubst du nicht, was da Menschen schreiben. Ja? Das ist doch ungerecht, wenn Ehe bedeutet lebenslang. Nein, es muss auch eine Möglichkeit geben, dass wir uns scheiden dürfen. Weil es wäre ja unfair, wenn zwei, die sich hassen, zusammenbleiben müssen, nur weil die Ehe heilig ist. Es gibt eine Alternative, Buße tun von Hass und lernen zu lieben. Das wäre die göttliche Alternative und nicht irgendwie so einen menschlichen Ausweg sich zu zimmern. Aber weil Gottes Heiligkeit und Gottes Gebote und Gottes Verheißung nicht bekannt sind, kommen Menschen auf solche absurden Ideen und nennen sich Christen. So, damit fängt es an, dass wir das Wort Gottes studieren und in Übereinstimmung kommen mit Gott und lernen, so zu denken und lernen, menschliche Ausreden und menschliche Entschuldigungen irgendwie zu identifizieren und zu verwerfen. Das ist aber erst die Vorarbeit. Jetzt kommt das Eigentliche. Aber es ist so, ohne Vorarbeit kommen wir nicht zum Eigentlichen. Das Eigentliche ist, dass der ganze Bereich, was wir auch Gefühle nennen oder unser Herz, transformiert wird. Das ist das Entscheidende. Gott will nicht, dass wir uns krampfhaft bemühen, heilig und anständig leben, aber alles in uns schreit nach den Vergnügungen und Lüsten der Welt. Das ist nicht normal. Es gibt keinen einzigen Engel, der heute Abend da anbetet und sagt, und ich frage mich, was morgen im Tatort wieder Leckeres kommt. Kein einziger hat überhaupt nur in einem Moment so eine Fantasie, so einen Gedanken. Oder Schlimmeres noch als Tatort, wobei das schon schlimm genug ist, ja. Und es gibt Menschen, die im Gottesdienst sind und beten an und ihre Fantasien sind schon wieder ganz woanders. Und sie beschäftigen sich mit Dingen und sie sagen, wie gut, dass das alles privat ist, dass keiner meine Gedanken und Fantasien über den Beamer auf die Leinwand projiziert bekommt. Heiligkeit heißt, wir sind frei, weil wir nichts zu verstecken haben. Wir haben ein gutes Gewissen, weil wir nichts verheimlichen müssen. Wir müssen nicht so tun, als ob, sondern wir sind so und wir sind frei, weil wir klar sind, weil wir ohne diese heimlichen Dinge sind. So, lass uns ein bisschen das anschauen und das soll das Zentrum sein. Wille, Verstand, Gefühl. Einer der großen Verheißungen über diesen neuen Bund, den Jesus für uns gewirkt hat und in den wir jetzt hineintreten dürfen, ist Jeremia 31, 33. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Jetzt wird der Bund beschrieben, jetzt wird das Wesentliche beschrieben von dem neuen Bund. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres oder ihren Sinn, ihr Denken, und werde es auf ihr Herz schreiben. Und dann kommt das Ergebnis. Was wird das Ergebnis von diesem Prozess sein? Ich sag's mal mit meinen Worten. Belebende, erfrischende, ermutigende, schöne Gemeinschaft mit Gott. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich werde ihr Gott sein. Nicht mehr Mammon ist ihr Gott, nicht mehr Pornografie ist ihr Gott, nicht mehr ihr Business ist ihr Gott, nicht mehr die Kinder sind der Gott, sondern Gott ist unser Gott. Und das heißt, alles, was wir brauchen an Geborgenheit, Zuwendung, Wertgefühl, Bestätigung, all das bekommen wir in der Beziehung mit ihm selber. Und wir müssen nicht mehr irgendwelche Dinge tun, um in der Gemeinde anerkannt zu werden oder damit die anderen Leute denken, wir sind doch tolle Christen. Wir müssen nichts mehr tun, um unseren Nachbarn zu beweisen, wir sind gesegnet, indem wir auf Pump Sachen kaufen, die wir gar nicht bezahlen können, nur damit wir protzen können, dass wir ein dickeres Auto haben als sie. Das ist doch krank, sowas. Es gibt Kulturen, da wird ein Riesenvermögen, also durch Schulden, ausgegeben für die Hochzeit der Kinder. Und dann muss man gucken, wie groß war die Hochzeit vom Nachbarn und dann muss man eins drauflegen. Das sind Zwänge, das ist so, das muss so sein. Was soll das Dorf denken? Solche Krankhaften, die stürzen sich in Schulden, nur um vor anderen gut dazustehen. Das ist doch absolut sinnlos und hirnlos. Die zahlen jahrelang ihre Schulden ab, nur damit sie protzen können vor der Nachbarschaft. Das ist doch krank. Oder ja, sowas ist unsinnig, ist krank. Ja? Und so gibt es so viele Spiele, die Menschen spielen, die einfach sinnlos sind und die uns kaputt machen, die uns in Stress bringen. Aber Gott will unser Gott sein und wir werden sein Volk sein. Das ist das Ergebnis davon, dass dieses stattfindet, dass er sein Gesetz nicht nur in unseren Sinn bringt, sondern auf unser Herz schreibt. Das ist das Entscheidende. Das Herz muss in bleibenden Kontakt kommen mit dem Wort Gottes. Und dann wird dieses kraftvolle Wort Gottes das Herz vollkommen transformieren. Nur das Wort Gottes kann das Herz transformieren. Und das heißt, deine Werte werden verändert. Dir wird jetzt wichtig, was ihm wichtig ist, nicht was dem Nachbarn wichtig ist. Dir wird wertvoll, was ihm wertvoll ist. Du schätzt, was er schätzt. Du liebst, was er liebt. Und, das ist so wichtig, du lernst immer mehr zu hassen, was er hasst. Und das ist der Schlüssel zur Freiheit. Es ist doch keine Heiligkeit, wenn ich mich kontrollieren muss und auf mein Verhalten irgendwie aufpassen muss und da drin ist noch immer die Lust da nach den verbotenen, zerstörerischen Dingen. Das ist doch keine Heiligkeit. Das ist Krampf. Aber das hat nichts mit Freiheit zu tun. Sondern wir sind immer angespannt. Aber in Gott haben wir Frieden. Das ist das Gegenteil davon. So, das ist das Wesen, das ist das Zentrum unserer Erlösung, dass unser Herz in Übereinstimmung mit Gott kommt. Und dass wir das Richtige tun, weil wir an das Richtige glauben, weil wir das Richtige für richtig und für wertvoll halten, nicht weil wir es müssen. Ein Christ tut solche Dinge nicht. Ja? Das ist Zwang, das ist einfach nur eine auferlegte Form, das ist christliche Sozialisation, aber das ist nicht Heiligkeit, die von innen kommt. Ja? Gott möchte unser Herz verändern. Unsere Werte. Das, was uns kostbar ist und das, was wir völlig verwerfen und ablehnen und verachten und verschmähen und hassen. Vielen ist das noch nie aufgegangen. Gott will dein Herz trainieren, das Böse zu hassen. Nein, ich bin Christ. Hass gibt's nicht bei mir. Ja, schade. Hass auf das Böse ist so ein wesentliches Element von Gottes Herzen. Und er möchte uns sein Herz geben. Und er möchte, dass wir mit ihm übereinstimmen. Und dass wir lernen zu hassen, was er hasst. Durch das machtvolle, schöpferische Wort Gottes wird unser Herz transformiert, bekommt einen neuen Geschmack, bekommt eine neue Ausrichtung, bekommt neue Werte, neue Ziele, neue Pläne, neue Sichtweisen vom Leben. Das ist, was Gott tun will mit unserem Herzen. Das Herz muss verändert werden. Eine andere Schriftstelle, die davon redet, ist: Ich gebe euch ein neues Herz, das steinerne Herz nehme ich raus und ich gebe euch ein fleischernes Herz. Und wie geht's dann weiter? Und ich werde aus euch solche Leute machen, die meinen Geboten wandeln, meine Satzung halten und danach tun. Weißt du, was das bedeutet? Gott sagt, ich sorge dafür, dass du von Herzen gehorsam wirst. So viele Menschen, und ich war auch so einer, und ich weiß, was das für ein Gefängnis war, für eine Qual war, als junger Christ. Ich habe schnell verstanden, ja, der Segen hat was mit Gehorsam zu tun, ja. Aber je mehr ich das gesehen habe in der Schrift, umso schlimmer wurde das für mich. Das ist ja mein großes Problem, ich bin nicht gehorsam. Ja, aber wie werde ich gehorsam? Was kann ich machen, damit ich gehorsam werde? Und über Jahre habe ich mich damit geplagt und habe keine Antwort gehabt, weil ich kein gesundes Teaching gehabt habe, weil ich nicht so privilegiert bin wie ihr heute und konnte das hören. Da gab es das nicht, jedenfalls hat das mir niemand gesagt. Ja. Dass es doch Gottes Aufgabe ist und das ist die Erlösung vom Krampf. Gott wirkt in mir Gehorsam. Oh, Halleluja. Gott wirkt in mir den Gehorsam, den ich so dringend brauche. Den muss ich mir nicht aus den Rippen schneiden. Den muss ich nicht erzwingen, sondern er wirkt das in mir. Und alles, was ich tun soll, ihm glauben und ihm Raum geben. Nur Glauben reicht auch nicht aus. Glauben und dann ihm Raum geben und die Möglichkeit geben, dass er das tut. Weil der Trick ist, er tut es nicht von Montag auf Dienstag, sondern es ist ein Prozess. Und du musst dranbleiben und du musst Beständigkeit lernen und du musst lernen, ihm einfach Raum zu geben, dieses Werk zu tun. Wir lesen mal Hebräer 13. Da ist das auch nochmal mit ganz anderen Worten beschrieben, aber es ist dieselbe Geschichte. Hebräer Kapitel 13, bitte. Augenblick. Hebräer Kapitel 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er, wer? Gott, rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, damit ihr gehorsam seid, in seinen Wegen wandelt. Und jetzt kommt dieses herrliche Wort, in dem. Und in dem erklärt, wie er es tut. Hier sehen wir, was tut er? Er wirkt jedes gute Werk in mir. Er wirkt in mir, dass ich seinen Willen tue. Und wie? Indem er in euch wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Nur Gott kann dich heilig machen. Keine Gemeinde, kein Beten, kein Bemühen. Nur Gott kann es tun. Und er will es tun. Und er sagt, komm, ich erkläre dir deinen Teil. Lass uns zusammen an dem Projekt arbeiten. Und das Projekt heißt Heilige Herzen. Das ist das Projekt. Und aus heiligen Herzen kommt heiliger Wandel. Halleluja. Und wir müssen verstehen, was er tut und was er nur tun kann, was wir gar nicht tun können und was wir tun. Und viele sind verwirrt darüber, was ihr Teil ist. Und sie warten darauf, dass Gott auch ihren Teil tut. Und das funktioniert nicht. Und wir müssen wissen, was ist unser Teil. Aber hier erstmal die Betonung, er wirkt in mir, was vor ihm wohlgefällig ist. Was ist vor ihm wohlgefällig? Treue, Heiligkeit, Liebe zur Wahrheit, Hass auf die Sünde, Liebe zu Jesus, Liebe zu seinem Wort, Wertschätzung des wunderbaren Charakters Gottes. Das alles sind Dinge, die sind ihm wohlgefällig. Und die wirkt er in dir. Die wirkt er in dir. Und dann kannst du zu ihm kommen und sagen, ich verstehe, es sind nicht meine Bemühungen, die es machen, sondern du bist es, du wirkst dein Werk in mir. Aber du willst, dass ich dir vertraue und das drücke ich aus, indem ich komme. Und ich komme jeden Morgen, sage, Herr, hier bin ich, mach du weiter, wo du gestern aufgehört hast. Tu du dein Werk in mir. Wir vertrauen ihm. Die Juden haben einmal gefragt, ja, was sollen wir denn tun, damit wir Gottes Werke wirken? Ja, eine geniale Frage. Aber die Antwort ist sehr verblüffend, die Jesus gibt. Ja, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Die sagen, ja, was sollen wir tun? Und er sagt, was ihr tun sollt, ihr sollt an den glauben, der dieses Werk in euch wirkt. Er wirkt dieses Werk und wir glauben ihm. Und wir kommen vor ihn in Erwartung und wir geben ihm unser Herz. Das Ziel deiner morgendlichen, hör gut zu, lass dich nicht ablenken. Das Ziel deiner morgendlichen Zeit ist, ihm dein Herz zu geben. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Wofür braucht er dein Herz? Weil er schrauben will, schneiden will, klempnern will, da was bauen will, was abschneiden will, was neu machen will. Der arbeitet an deinem Herzen. Und deine Zeit mit dem Herrn ist dazu da, ihm Gelegenheit zu geben, das zu tun. Das tut er nicht, während du mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt bist. Das tut er in voller Aufmerksamkeit, wo du auf ihn wartest, mit Glauben und ihn erst für den, der dein Erlöser ist und der ein mächtiges Werk in dir tut, der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Und du betest ihn an für seine Treue, für sein Werk in dir und du vertraust ihm und du ehrst ihn und freust dich über was du noch nicht sehen kannst, aber was kommt, weil er am Arbeiten ist, weil du ihm vertraust. Er wirkt in euch, was vor ihm wohlgefällig ist. Nicht du musst dir deine eigene Heiligkeit schnitzen oder zusammenbasteln, sondern er wirkt es in dir. Und deine Aufgabe ist, dich ihm hinzugeben. Da gibt es noch eine interessante Parallele. Wir haben vorhin gesehen, Gott legt sein Wort, sein Gesetz, das ist nicht das mosaische Gesetz, sondern das ist sein Wille, in dein Denken. Ja, wie tut er das? Indem du dein Denken erneuerst. Das tut er nicht, indem du Schundromane liest, sondern das tut er, indem du aktiv guckst, wie denke ich denn über Sexualität, wie denke ich über Geld, wie denke ich über Arbeit, wie denke ich über all die Themen des Lebens und wie denkt Gott darüber? Also er legt es in dein Denken und deine Mitarbeit ist gefragt. Das tut er nicht ohne dich. Und er schreibt sein Wort auf dein Herz, indem du mitarbeitest und ihm Gelegenheit gibst. Es gibt nämlich eine andere Schriftstelle, da heißt es auf einmal Sprüche 7, ich glaube Vers 3, schreib das Gesetz auf dein Herz. Ich dachte, ja, jetzt bin ich aber verwirrt. Eben betonst du so stark, Gott schreibt sein Gesetz auf mein Herz und jetzt sagst du, ich soll schreiben, ja wie denn jetzt? Antwort, ja. Indem du schreibst, schreibt er. Und wenn du nicht schreibst, dann schreibt er nicht. Gott hat alles getan und er wartet jetzt auf ein bisschen Kooperation. Und du schreibst durch Beten, durch Proklamieren, durch Sprechen. Römer 10, ich glaube, ist Vers 8. Das Wort ist dir nah in deinem Munde und in deinem Herzen. Achte auf die Reihenfolge. Mund, Herz. Mund, Herz, weil durch Mund geht es in dein Denken und von da geht es in dein Herz hinein. So, er schreibt, indem du schreibst und indem du mit dem Wort Gottes so umgehst, wie er es geboten hat. Und das ist so anders, als einfach nur Bibel zu lesen. Lass uns einmal zu Psalm 1 gehen. Kleinen Moment. Hiob, Psalter, dann die Sprüche. Okay. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Das ist Gedanken erneuern. Nicht das Leben so sehen, wie das alle anderen Ungläubigen auch so sehen. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der Schlüssel, wie das Wort in dein Herz kommt, ist Nachsinnen. Und was ist Nachsinnen? Nachsinnen bedeutet, du nimmst einen Vers und du verbringst mit diesem einen Vers so viel Zeit wie möglich. Du lädst den Heiligen Geist ein. Du redest mit dem Heiligen Geist über diesen Vers. Du sagst, das ist dein Vers, den hast du gegeben. Nur du weißt, was das bedeutet. Und nur du hast die Möglichkeit, das wirklich hineinzubringen in mein Herz, um mir Offenbarung zu geben. Und dann gehst du durch und schaust dir die einzelnen Teile dieses Satzes an und machst Gebete daraus, bringst das Wort zurück in die Gegenwart Gottes. Du betest Gott mit dem Wort an. Also nicht, das ist das Gegenteil von schnell ein Kapitel zu Ende lesen. So langsam wie möglich, einen einzigen Vers und den betest du und den buchstabierst du durch, den sprichst du immer wieder. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte, nicht irgendein anderer Nikolaus oder irgendwas, sondern der mächtige Gott, der mich bewahren kann, der auftritt gegen meine Feinde, der, wenn es nötig ist, mal brüllt wie ein Löwe und meinen Feind einschüchtert. Das ist mein Gott, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte, nicht wahr, wird nicht sein, jetzt. Er ist mein Hirte, er ist mein Hirte. Ich habe ihn, wenn du ihn auch hast, gut, aber ich habe ihn, das weiß ich. Es ist mein Gott. Ja, der Herr ist mein Hirte. So kannst du verändern und jedes Mal kommt was Neues dabei raus und denkst, wow, so viel schöne, gute, heilsame, ermutigende Gedanken in einen kleinen Bibelvers. Und das kannst du mit allen möglichen Bibelversen machen. Und es wird einfach tiefer und aus dem Wort wird Anbetung. Aus dem Wort wird Anbetung. Und es kommt Dankbarkeit und es kommt Wertschätzung. Und David sagt, das ist der Weg zur Frucht. So entsteht Frucht. Und wir sind ja hier dabei, Reife. Reife heißt, ich werde mündig, ich bringe Frucht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Also der Baum ist an den Wasserbächen gepflanzt. Da sind die Bäume am längsten grün. Wenn schon alles trocken ist, am Bach sind sie immer noch grün. Kein Problem mit der Zufuhr an Feuchtigkeit. Wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht. Das ist für mich ein Bild von müde werden, lustlos werden, apathisch werden, passiv werden. Nein, 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 seine Blätter bleiben grün und frisch. Und alles, was er tut, gerät wohl. Wow. Alles, was er tut, gerät wohl. Warum? Weil Gott mit ihm ist. Weil Gott das Werk seiner Hände segnet. Weil Gott seine Projekte segnet. Weil er nicht irgendwas tut, sondern das, was Gott ihm geboten hat. Und Gott ist mit uns, mit ihm und er stellt sich zu ihm. Ich denke, viele von euch haben schon von Georg Müller gehört. Und wenn man sein Lebenswerk anschaut, und das ist ja weitaus mehr als nur diese Waisenhäuser, was heißt nur, ja, Aber das ist schon gewaltig, aber so viel mehr hat Gott durch ihn gewirkt. Er ist in meinen Augen einer der erfolgreichsten Männer Gottes, die aus Deutschland je hervorgekommen sind. Und er sagt, mein Geheimnis ist kein Geheimnis, das ist Nachsinn über das Wort. Das ist alles. Wenn du mich fragst, warum hat das alles funktioniert, warum diese Gebetserhörung, warum war Gott mit mir, einfach diese Zeit mit dem Wort, Nachsinn über das Wort, das war der Schlüssel für seinen Segen, für seine Fruchtbarkeit, für seine geistliche Fruchtbarkeit. Und man kann dann nachlesen in seiner Biografie, wie er hat auch ein Predigerseminar gehabt, wie er dann die Prediger motiviert hat und sie gelehrt hat über diese Kunst des Nachsinns über das Wort Gottes. Und dann siehst du, was er da gelehrt hat. Und dann kannst du sehen, 20 Jahre später, er lehrt immer noch dasselbe. Immer noch dasselbe. Das Wort Gottes muss verwurzelt sein in deinem Herzen. Und das hat was mit Hingabe, mit Zeit, mit Nachsinnen zu tun. Und einfach wirklich Raum machen für das Wort Gottes. Es wohnen lassen in deinem Herzen. Das ist, was er immer wieder gesagt hat. Das war der Schlüssel. Und das war der Schlüssel für David. Und das war der Schlüssel für Josua. Vielleicht können wir da auch noch hingehen. Josua Kapitel 1. Ihr kennt alle die Situation. Der große Mann Gottes, der Führer des Volkes Mose, ist gestorben. Und Josua kriegt den ehrenvollen Auftrag, er soll jetzt das Volk führen. Denkst du, der hat gesagt, boah, endlich bin ich Leiter? Der hat gesehen, was für ein halsstarriges Volk das ist. Er hat gesagt, Herr, hast du nicht einen anderen? Hier bin ich, sende meinen Bruder. Ja, so ungefähr in der Art. Ja. Der hat dann nicht gesagt, boah, stark, jetzt habe ich die Leiter erklommen, ganz oben. Jetzt bin ich Leiter. Er hat gesagt, Herr, ist das dein Ernst? Da brauche ich aber eine dicke Ermutigung, um das überhaupt, diesen Job anzunehmen. Da brauche ich aber ordentlich was von dir. Und der Herr sagt, okay, kriegst du. Josua 1, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen. Was haben wir eben bei Psalm 1 gesehen? Erfolg in allem. Alles funktioniert. Gott ist mit drin. Es funktioniert. Du wirst Erfolg haben, Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wohin du gehst. Sag, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Du bist nicht alleine, ich bin da und ich halte dich. Und wenn das Volk murrt, ich werde mit denen handeln. Ich kläre das alles. Ich bin dein Gott, mach du nur das, was ich dir sage und den Rest überlass mir. Und das Zentrum ist diese Hingabe an das Wort. Sich mit dem Wort füllen, mit dem Wort beschäftigen, das Wort denken, das Wort aufnehmen, das Wort murmeln, dieses Wort nachsinnen vom Hebräischen hat auch was mit Murmeln zu tun, vor sich hinsprechen zu tun. Das Wort muss auf unseren Lippen bleiben, das Wort, was hat Gott gesagt, was hat er gesagt? Forschen Tag und Nacht im Wort, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du Gelingen haben. Du wirst Erfolg haben. Es wird funktionieren, weil ich mit dir bin. Ich bin kein Versagergott, sondern ich mache ganze Sachen und das funktioniert. Mach dir keine Gedanken. Es wird klappen. Tu du deinen Teil, ich tu meinen Teil. Das war das Agreement, das Gott hatte mit Josua. Und dasselbe hat er mit uns. Du bist nicht Josua. Und ich auch nicht, aber du hast eine Aufgabe in diesem Leben. Und die kannst du nur mit Gott bewältigen. Und er ist da. Und er will sich erweisen. Und er sagt, setze Prioritäten, verbringe Zeit mit meinem Wort, bete mich an mit dem Wort. Lies mal wieder Psalm 119. So viele Male findest du Nachdenken über das Wort, nachsinnen, sich freuen am Wort, Vergnügen haben am Wort Gottes. Das für viele Christen ist das ein ganz seltsamer Begriff. Vergnügen haben, also Vergnügen kennen sie schon, aber Vergnügen am Wort, das ist für sie sowas Fremdes, weil sie nicht diese Disziplin aufbringen, sich hinzugeben. Ich vergleiche manche Christen immer mit so einem Alien. Der kommt vom anderen Planeten. Ja? Und da siehst du, hast da leckere Nüsse und du erzählst ihm, du Nüsse, die sind so energiereich, die sind so gut und außerdem schmecken sie süß. Und das ist sowas Gesundes, sowas Gutes, was die Natur uns da schenkt. Also Nüsse sind wirklich absolut top. Ja, gut fürs Gehirn, ja, Studentenfutter sagen wir auch. Ne? Okay, sagt der Alien, gib mir auch eine. Nimmt eine Haselnuss, tut die Mund. Naja, also so viel Energie spüre ich jetzt gerade nicht. Hallo, du musst die erst knacken. Der lutscht auf einer kompletten Haselnuss rum und denkt, irgendwann kommt die Power. Da kommt aber keine Power. Der muss die knacken. Und so ist mit dem Wort. Die Kraft ist im Wort. Aber die kommt nicht nur, weil du ein bisschen lutschst und im Seminar sitzt oder am Sonntagmorgen, sondern wenn du Zeit verbringst und das Wort knackst, dann kommt die Kraft hervor und sie durchdringt dich und sie baut dich auf, sie schneidet ab, sie ist schöpferisch, sie wirkt etwas Neues in dir, sie bringt Licht. Das Wort Gottes tut so viele Dinge, wenn es erstmal rein darf in dein Herz. Das ist das Problem. Wir sind so oberflächlich mit dem Wort und wir denken, naja, jetzt kennen wir schon alles, also so doll ist es auch nicht und so viel hat es jetzt auch nicht gebracht, weil wir nicht tief gehen. Ich werde das nie vergessen. Ganz junger Christ, denke, keine 2 Jahre, 1,5 Jahre war ich Christ. Also starke Bekehrung erlebt und Gottes Kraft, Gottes Wunder und er hat mich rausgeholt aus dem Schmutz und boah, wir waren als ganze Jugend, das waren so eine ganze Reihe von verrückten Ex-Drogis, die jetzt zum Glauben gekommen waren. Wir waren auf Erweckung und boah und Power und jetzt mit uns kommt die Erweckung und so. Ja, so waren wir drauf. Ja. Und da kommt ein amerikanischer junger Prediger in die Jugendstunde und er spricht und er sagt, Leute, ich habe heute ein wichtiges Thema, ich spreche jetzt über Bitterkeit. Mir ging die Jalousie runter und ich dachte, was soll denn dieser amerikanische Psychokram? Hey, wir wollen Erweckung sehen, wollen Dämonen austreiben, Zeichen und Wunder auf die Straße, Rambazamba. Und jetzt kommst du hier mit so einem Psychokram. Das war meine Reaktion. Und ich habe gesagt, glaubt der wirklich? Dann hat er über Verwundungen, seelische Schmerzen, Bitterkeit und nicht vergeben. Und das war sein Thema. Ich habe gar nicht zugehört, weil die Jalousie war schon unten. Ich habe nur da gesessen und habe gedacht, glaubt dieser Mann wirklich, dass es irgendeinen von uns 30 On-Fire-People irgendwie berührt und interessiert und dass das für irgendeinen wichtig ist? Glaubt er das wirklich, der arme Mensch? Ein paar Jahre später, mindestens 10 Jahre später, hat Gott mich gelehrt über das Wort und über die Kraft des Wortes und wie das Wort Gottes anfängt, in mir zu arbeiten. Und zwar, weil ist das passiert? Weil mein Christenleben langweilig geworden ist. Obwohl ich so eine dramatische Bekehrung gehabt habe, in einer Nacht raus aus dem Dreck, in einer Nacht ein neuer Mensch und ich wusste, das ist vorbei, nie wieder zurück. Aber nach ein paar Jahren wurde es langweilig und es kam nichts Neues mehr. Und ich merkte, der Schwung ist hin und kein Drive mehr, keine Veränderung, keine Resultate. Und da habe ich den Herrn gesucht. Ich sagte, es muss irgendwie eine Antwort geben. Und als Antwort darauf hat Gott mir gezeigt, die Lehre über das Wort, über die Kraft des Wortes und was das Wort Gottes tun will und was es tun kann und was es auf meiner Seite braucht, um dem Wort Gottes Raum zu geben in mir. Und dann habe ich angefangen, das zu tun, nachsinnen über das Wort, mich reingraben, mit dem Wort beten, nachsinnen, sprechen, proklamieren, glaubensvoll, Gott sagen, das Wort, dem Teufel auch mal ab und zu das Wort sagen, aber im Wesentlichen Gott. Ja. Und voll mich fülle mit dem Wort Gottes. Und David sagt, der Eingang deines Wortes bringt Licht. Weißt du, was das Erste war, was ich gesehen habe, als ich ein paar Wochen mit dem Wort gelebt habe? Meine Bitterkeit. Das war das Allererste. Auf einmal schien das Licht und ich sah meine bitteren Reaktionen auf Verwundungen und Ungerechtigkeiten und was ich daraus gemacht habe und was da alles in meinem Herzen passiert ist. Und in einem Prozess von Wochen kam eine Schlüsselsituation nach der anderen hoch, wo ich nie vergeben hatte, wo ich heilige Racheschwüre geschworen habe und wo ich Menschen nicht vergeben wollte und wo ich gesagt habe, nein, niemals, das vergesse ich dir nie und solche hässlichen Reaktionen. Wochenlang, ein Ding nach dem anderen. Aber damals in der Jugendstunde, Bitterkeit, könnte das, Mensch, komm, hör auf, lass mich in Ruhe mit diesem Quatsch. Und wenigstens einer saß da, den es betroffen hat. Und das war der, der es am wenigsten geglaubt hat. Wir wissen nicht, was in unserem Herzen ist. Wir haben keine Ahnung. Wir sitzen da mit Bitterkeit, mit Rebellion, mit Stolz. Wir kennen die Worte, aber wir haben nie unseren Stolz gesehen. Wir haben nie unsere Rebellion gesehen. Wir haben nie unsere Bitterkeit gesehen. Und da sitzen wir seit Jahrzehnten und kommen nicht vom Fleck, weil das Wort nicht Raum hat in unserem Herzen, weil das Wort nicht tun kann, was es tun möchte. Und wir treten auf der Stelle und wir rühmen uns noch, wir stehen in der Nachfolge. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge. Ja, so siehst du auch aus. Nachfolge ist sich bewegen und vorwärts gehen und Schritte gehen und verändert werden. Und das, dieses Drama, dieses stille, religiöse, aber doch unübersehbare Drama findet sich in so vielen Gemeinden, Jahr ein, Jahr aus. Weil sie alle nur gewohnt sind zu hören und ein intelligentes Gesicht zu machen bei der Predigt und so zu tun, als wenn sie voll dabei sind. Hinterher noch dem Prediger die Hand schütteln, war wieder ein gutes Wort, danke. Und das war's dann. Aber keiner geht nach Hause und sagt, jetzt fange ich an, diese Dinge zu tun. Und das ist der Grund, warum es keine Veränderung gibt. Das ist der Grund, warum es nicht vorwärts geht, warum wir keine Durchbrüche haben, warum nicht Gott mit uns ist und warum wir keine Projekte haben, die zeigen, das ist Gott in meinem Leben, der wirkt da, der tut da Dinge. Ich kann sehen, er ist am Werke in meinem Leben und da kommt Segen und das Maß meines Segens langsam, aber doch immerhin, es wird mehr und es passiert etwas und ich komme in meine Berufung, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Alles hängt am Wort und an der Art und Weise, wie du mit dem Wort umgehst. Und da gibt es einen großen Riesen, den wir erlegen müssen und der heißt Faulheit. Geistliche Faulheit. Wir wissen, was wir tun sollen, aber wir tun es nicht. Und wir sagen, ja morgen, morgen fangen wir an. Wenn du hier sitzt und hörst und oh, es macht Klick, Klick, Klick und du kriegst eine offenbar nach der anderen und du sagst, okay, morgen fange ich an. Ich sage dir eins, du fängst nicht morgen an. Wenn du heute Abend nicht anfängst und sagst, ich lerne jetzt vom Heiligen Geist, mich zu ernähren durch das Wort Gottes. Ich lasse das Wort wirklich reichlich in mir wohnen und ich fülle mich so mit dem Wort Gottes, dass alle negativen Gedanken und Vorbehalte und Zweifel und bei mir sowieso nicht, das alles ersäufe ich in der Flut des Wortes Gottes. Das Wort muss wie ein Schwall reinkommen in dein Herz und alles, was mit dem Wort nicht übereinstimmt, es wird rausgeschwemmt, es kommt raus, es bleibt nicht. Haben wir vorhin schon, jeden Morgen bringe ich die Gottlosen zum Schweigen. Halleluja, ein bisschen Entschiedenheit, ein bisschen Power, ein bisschen Herzblut in die ganze Sache und nicht so plätschern lassen. Das ist, was es braucht. Das Wort muss sein Werk tun in unserem Herzen. Durch dieses kostbare, unscheinbare Ding, was man ja so schnell übersehen kann, ja, nachsinnen über das Wort. Paulus hat davon gesprochen, David hat davon gesprochen, Josua hat davon gesprochen. Viele, viele Schriftsteller reden von diesem, das Wort. Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Und wenn du dich mit dem Wort füllst, du kannst nicht mehr über den Schwachsinn dieser Welt nachdenken. Eins von beiden geht nur, weil dein Verstand ist jetzt besetzt mit dem Wort Gottes. Und du hast die guten, heilsamen Dinge, alles was gut ist, was rein ist, was wahr ist, was lieblich ist, darüber denkt nach. Und das tust du nicht, während du Tatort guckst oder Schlimmeres. Hallo? Da laufen ganz andere Dinge ab. Ja? Und wir haben diesen Bereich unseres Lebens, unsere Gedankenwelt, unsere Fantasien, unsere Wünsche, unsere Begierden. Und diese Dinge müssen, diese Bereiche müssen erobert werden durch das Wort Gottes. Das ist deine Aufgabe und Gott wird dir helfen. Und ich kann dir versprechen, wenn du einen heroischen Entschluss fasst heute Abend und sagst, damit fange ich jetzt an. Ich sage dir, was als erstes passieren wird. Als erstes kommt eine unglaubliche Tsunami-Welle von, oh nee, das ist so schwer, das kann ja kein Mensch, nee, das ist schon die Idee, ich befasse mich damit, das bringt mich schon in die Knie, das ist too much, das geht einfach nicht. Nee, es ist zwar richtig, aber es ist so anstrengend, ich überlebe das nicht. Ein Tsunami von Unlust kommt, das Fleisch bäumt sich auf wie noch nie zuvor. Das garantiere ich dir. Und du kommst nur durch, wenn du sagst, es steht geschrieben, ich habe mich entschieden, ich werde es tun, Gott wird mir helfen. Und wenn es sein muss, ich quäle mich dadurch, aber ich werde nie wieder von dem abgehen. Ich werde mich nicht manipulieren lassen von Unlustgefühlen des Fleisches. Wir alle sind manipuliert. Das Fleisch dreht ein bisschen auf, naja gut, okay, dann machen wir es morgen. Dranbleiben, entschieden sein. Sagen, Gott, du bist mein Helfer, ich brauche dich jetzt. Dieser Tsunami, der will über mich wegrollen, aber du bist größer. Ohne Glauben können wir nicht überwinden. Ohne Glauben funktioniert es nicht. Aber es kommt diese Unlustwelle über dich, die dir mit 150%iger Sicherheit sagt, das klappt bei dir nicht. Ist zwar ein gutes Prinzip, ist auch biblisch, aber bei dir vergiss es. Es wird nicht funktionieren. Und entweder du bleibst am Wort, oder du bist doch immer noch gefühlsgesteuert und das entscheidet, was am Ende dabei rauskommt. Wer ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Entschiedenheit, dranbleiben, Fleiß ist das große Stichwort für den Jünger. Und Fleiß heißt, kleine Schritte immer wieder tun, immer wieder tun. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann was? Dann sind wir wirklich seine Jünger. Und dann was? Dann werden wir die Wahrheit erkennen. Und was macht die Wahrheit? Sie macht uns frei. So, wie fängt es an? Jüngerschaft. Ich tue jetzt nicht mehr, wonach ich Lust habe, sondern ich bleibe jetzt im Wort. Ich bleibe im Wort. Ich fülle mich mit dem Wort. Es gibt so viele Leerzeiten. Du fährst Auto, du schiebst deinen Einkaufswagen durch den Supermarkt oder gehst spazieren oder was weiß ich. So viele Leerzeiten, die kannst du füllen mit dem Wort Gottes. Sprich das Wort, bete das Wort, erkläre das Wort, mach Bekenntnisse daraus. Bring dich dazu, dich zu freuen über das Wort und rede dir ein. Das ist die Wahrheit. Das klingt ein bisschen blöd, ne? Du redest dir das ein. Ja, aber wenn das die Wahrheit ist, dann macht sich Einreden schon Sinn. Wenn du erstmal verstanden hast, der Widerstand ist hier, nicht bei Gott. Wenn du das erstmal verstanden hast, bist du beherzt und motiviert, hier jetzt ranzugehen. Aber solange du jaulst und jammerst, ich habe schon so viel gebetet und Gott hört mein Gebet nicht, ich glaube, er liebt mich nicht. Das ist so weit weg von der Wahrheit, das ist total heidnisches Gebet. Das hat mit einem lebendigen Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, gar nichts zu tun. Und wir beten uns manchmal in die Niederlage, wir beten uns rein in die Hoffnungslosigkeit. Ja? Aber wenn wir das Wort Gottes beten und sagen, du hast gesagt, du hast versprochen, du willst das, das sind deine Absichten, das ist, was du dir vorgenommen hast und das wird auch in meinem Leben so sein und du lehrst mich, meinen Teil zu tun und damit ist garantiert, du wirst deinen Teil tun. Wirklich investieren und ich rede nicht von 5 Minuten am Morgen, sondern ja, wenn du überhaupt kein Gebetsleben hast, meinetwegen 5 Minuten am Morgen, aber dann bete die richtigen Dinge und dann kann ich dir garantieren, in Kürze werden aus 5 Minuten 15 Minuten. Und die Gegenwart Gottes wird kommen und du wirst diese Annahme, diese Liebe, diese Geborgenheit, diese Motivation, diese Schubkraft spüren und von alleine wird aus 15 Minuten eine halbe Stunde und aus einer halben Stunde wird eine Stunde. Aber wenn du denkst, nur Kalenderzettel lesen schnell auf dem Weg zur Arbeit, das ist meine stille Zeit, vergiss es. Das wird nie funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Zeit mit dem Wort. Raum machen für das Wort Gottes. Und das ist der Schlüssel, dass das Wort endlich einmal tun kann, was es so gerne tun möchte. Wir können noch zur Unterstützung zu 5. Mose gehen. 5. Mose. Und ich warne dich, wenn du hier sagst, hey, das hat er hier schon 5-mal erklärt. Und, hat es dir was gebracht? Nein, weil du nur kritisierst, der bringt immer dasselbe, statt endlich mal anzufangen, das zu tun. Und dann Erfolgserlebnis in einem Jahr zu haben, du, seitdem ich das tue, was du hier schon 5-mal erklärt hast, mein Leben hat sich so komplett verändert, ich zwicke mich manchmal selber, ob ich träume oder ob ich es wirklich bin. Das ist die Kraft des Wortes, du wirst verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und nicht nur du genießt das, auch dein Ehepartner, auch die Gemeinde in deinem Hauskreis. Ja? Und die werden neugierig. Du hast einen neuen Trick oder was ist das bei dir? Ja? Nein, es ist nur das Wort. Ich tue endlich, was der Henkel hier schon jahrelang predigt. Und es funktioniert wirklich. Der hat uns nicht beschwindelt, der hat uns nicht etwas erzählt. Das ist wirklich so, es funktioniert. Da haben wir wieder einen gewonnen und der wird wieder andere anstecken. Und so geht es von Mann zu Mann. Und jedes Jahr komme ich wieder und predige dasselbe, glaub es mir. Amen. Bis ihr das alle tut und ihr keine Minderwertigkeit, keine Menschenfurcht und keine Beklommenheit und keine Lust nach den Dingen der Welt ist und keine Bitterkeit und nichts mehr und wir fähig sind, rauszugehen, Projekte mit Gott zu machen. Das ist mein Plan. Fünfte Mose 17. Das Gesetz für den zukünftigen König, Vers 18. Und wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein. Also das waren die 5 Bücher Mose, mehr hatten sie damals noch nicht. Und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Und wohin wird die Furcht? Hier ist erstmal der Gedanke, aus der intensiven Beschäftigung mit dem Wort kommt die Furcht des Herrn. Darf ich mal fragen, wer hat schon mal ein ausführliches Bibelstudium über die Furcht des Herrn gemacht? Darf ich mal die Hände sehen? Hoi, jetzt verstehe ich, was hier los ist. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Ihr Lieben, das ist eines der wichtigsten Themen der Bibel. Es gibt keinen Sieg von Gewohnheitssünden ohne Furcht des Herrn. Es gibt kein Gott kennenlernen ohne Furcht des Herrn. Es gibt kein Lieben zu lieben, was er liebt, und kein Hassen, das, was er hasst, ohne die Furcht des Herrn. Es gibt keine Erkenntnis Gottes. Gemeinde ohne Furcht des Herrn ist ein religiöser Club und bleibt ein religiöser Club. Furcht des Herrn ist der Korken aus der Flasche und dann geht die Post ab. Dann geht die Post. Also tu dir was Gutes. Mach ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn. Ja, wie mache ich das? Ganz einfach. Du nimmst deine Konkordanz oder deine Computerbibel. Gott fürchten, Furcht des Herrn. Alle Schriftstellen aus der Bibel raus. So viele DIN A4-Seiten sind das gar nicht. Alles suchst du raus. Und dann liest du diese Schriftstellen immer wieder durch. Händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist. Was meine ich damit? Du bist der Autor. Du hast diese Verse verfasst. Du alleine weißt, was sie bedeuten. Ich lese sie jetzt und du bitte komm und tu, was Jesus gesagt hat. Sei mein Lehrer, führe mich in alle Wahrheit, nicht davor, hinein in die Wahrheit. Und du liest und du liest und du liest und lädst den Heiligen Geist ein. Du brütest über diesen Versen. Und dann fängt etwas an in deinem Herzen. Und Furcht des Herrn ist der Schlüssel für alles. Wenn du nur studierst, was sind die Segnungen der Furcht des Herrn? Du weißt eins, mehr brauche ich nicht als die Furcht des Herrn. Bis jetzt hast du auf deiner Wunschliste 20 Dinge, die Gott alle für dich tun soll. Nach dem Bibelstudium über die Furcht des Herrn hast du nur noch eins. Die Furcht des Herrn brauchst du, weil alles ist enthalten, sogar die Segnung für deine Kinder. Die Segnung, wenn du noch nicht verheiratet bist, für deine künftige Eheanbahnung. Jedes Projekt des Lebens ist abgedeckt mit Furcht des Herrn. Jedes. Deine Finanzen, alles. Dein Dienst, alles ist enthalten in dieser Furcht des Herrn. Und hier heißt es, dass das Studium des Wortes ihm hilft, zu lernen, Gott zu fürchten. Und aus der Furcht des Herrn, wie wir dann hier sehen, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzung bewahrt und sie tut, aus der Furcht des Herrn kommt Gehorsam dem Wort gegenüber. Und sich verankern in Demut, dass sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von den Geboten, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Und ich hoffe, dass da niemand ist, der sagt, ja, das ist für den König gut, aber was hat das mit mir zu tun? Wir sind Könige und Priester. Wir sind Könige. Was tun Könige? Die herrschen. Und was tun Priester? Die dienen Gott. Wir sind Könige und Priester. Wir bringen die Sünde des Volkes zu Gott und wir holen den Segen Gottes runter auf die Gemeinde und wir herrschen über die Mächte der Finsternis in dieser Stadt und wir lehren sie das Fürchten, was sie seit Jahrhunderten verlernt haben. Wir bringen ihnen das wieder bei. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Gemeinde. Ja, die Luft klären, den Luftraum mal übernehmen. Und Raum machen, dass diese Decke nicht nur Löcher bekommt, sondern Risse bekommt und verschwindet und der Segen Gottes ungehindert fließen kann in unsere Gemeinde, in unsere Stadt, in die Umgebung. Das ist Gottes Plan für die Gemeinde. Und nicht Jahrzehnt nach Jahrzehnt immer dieselben Gottesdienste machen und nichts erwarten. Und weil wir nichts erwarten, eignet sich auch nichts. Und so geht das dahin, bis der Tag kommt, wo wir dann auf dem Friedhof landen. Das ist nicht normal. Ich warte mal noch, ob es einen Amen gibt auf so einen wichtigen Satz. Okay? Wir könnten jetzt noch eine gute Stunde weitermachen über die Furcht des Herrn und was das mit Hingabe an das Wort zu tun hat. Mache ich aber nicht. Ich verweise nur noch auf eine zentrale Schriftstelle oder zwei, drei. Sprüche 2, Hingabe an das Wort führt zur Erkenntnis, zum Verstehen der Furcht des Herrn. Und das und nur das führt zur Erkenntnis Gottes. Und das ist das Problem. Wir haben so viele religiöse Ideen über Gott, aber wir kennen Gott nicht. Wie ich am Anfang gesagt habe, denkt an mein Beispiel mit den unreinen Dingen im Fernsehschauen. Ja, ich kannte Gottes Wort. Aber es hatte keine Kraft in mir, mich fernzuhalten von der Sünde. Es war nicht die bestimmende Kraft in meinem Leben. Es war nur eine Zustimmung. Aber Gott kennen heißt verändert werden in sein Bild. Und Erkenntnis Gottes, nicht Gedanken über Gott ansammeln, sondern Gott kennenlernen, kommt nur durch Furcht des Herrn. Nur auf keine andere Art und Weise. Und das ist unser großer Mangel, dass wir Gott nicht wirklich kennen. Deswegen sind wir so locker und so tolerant mit unserer Sünde, mit der Sünde des Bruders und des Schwesters, der Schwester, mit der Sünde in der Gemeinde. Deswegen, weil wir Gott nicht kennen. So, was wir brauchen, was Deutschland braucht, ist Erkenntnis Gottes. Und das kommt nur durch die Furcht des Herrn. Das andere sind Gedanken über Gott. Aus Büchern, aus Predigten, aus Seminare, alles schön und gut, aber das ist nicht das Gleiche, wie dann wirst du die Erkenntnis Gottes gewinnen durch die Furcht des Herrn. Du wirst die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Erkenntnis Gottes transformiert. Wenn es nicht transformiert, war es nicht die Erkenntnis Gottes. Nur Gott ist imstande, Heiligkeit in uns hervorzubringen. Und zwar eine Heiligkeit, die wir genießen und über die wir uns freuen und nicht zu der wir uns zwingen müssen. Das ist Religion, das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Und weil die Furcht des Herrn da ist, deswegen hassen wir das Böse. Und wenn du das Böse hast, du brauchst keine Fürbitter, du brauchst keine Unterstützer, die dir helfen, vom Bösen fernzubleiben. Der Hass alleine in dir reicht aus, dass du ferner bleibst vom Bösen. Das ist der Sieg zu einem Leben in Heiligkeit. Das ist der Schlüssel, die Furcht des Herrn. So bitte, bitte, bitte tut euch etwas Gutes und macht ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn. Ihr habt jetzt ein Jahr Zeit. Wir haben schon einen Termin gemacht. Schon zu spät, ihr habt schon gesagt, wir sollen wiederkommen. Macht ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn. Und dann sagst du, Mensch, warum hast du das nicht schon längst gesagt? Ich habe es schon längst gesagt, aber ihr habt nicht gehört, das ist das Problem. Und das wird dein Leben transformieren, deine Familie, das wird die Gemeinde transformieren und das wird weit darüber hinausgehen. Wenn der Segen Gottes erstmal losgetreten wird, wie eine Lawine, der ist nicht mehr aufzuhalten. Aber im Moment ist der Kork noch in der Flasche. Und wir freuen uns am Etikett auf der Flasche und sagen, guck mal, da haben wir schönen Shampoos. Der Korken muss ploppen. Und dann kommt der Genuss. Halleluja. Okay, ihr Lieben, ich mache jetzt hier Schluss. Ich habe bestimmt schon wieder eine Stunde gemacht, schätze ich mal. Und es gibt noch was Gutes morgen. Wenn ihr da seid, manche fahren ja auch schon wieder zurück, aber morgen gibt es noch was ganz Gutes, was auch zu tun hat mit dieser ganzen Thematik. Aber es ist noch ein anderer Schwerpunkt, auch ein ganz wichtiger Schwerpunkt. Herr, wir danken dir für die Kraft deines Wortes, das unsere Herzen umgestalten kann, das unsere Gedanken in neue Bahnen bringt, das uns eine neue Sprache bringt, eine Sprache der Zuversicht und des Glaubens und der Ermutigung, nicht mehr eine Sprache der Verzagtheit und der Bedrückung und des Kleinglaubens und der Ängstlichkeit. Danke, Herr, für dein Wort, das uns stark macht. Danke für die Kraft deines Wortes. Danke, dass es wie ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt, wie ein Feuer, das in uns brennt, Herr, und alles verzehrt. Du bist ein verzehrender Gott und da gibt es Dinge in uns, die müssen verzehrt werden. Und wir sagen, wir wollen dein Feuer kennenlernen. Wir wollen, dass du deinen Raum hast in uns, ungehindert. Und wir verstehen mehr als je zuvor, dass es unsere Verantwortung ist, uns dir hinzugeben, uns dein Herz, unser Herz dir zu geben und vor dir zu verharren und Worte zu bringen zu dir, die du auf unser Herz schreibst und uns damit freisetzt und motivierst und aufbaust und stärkst. Herr, mein Gebet ist, dass so viele wie nie aufwachen und verstehen, das ist es, wo es geklemmt hat. Das ist der Punkt. Faulheit im Worte Gottes. Und jetzt gebe ich meiner Faulheit einen Tritt und jage sie aus meinem Leben und ich diszipliniere mich jetzt, ins Wort zu gehen und dem Wort Raum zu geben, reichlich zu wohnen in mir und alles umzubauen in mir, was umgebaut werden muss, zu deiner Ehre, zum Segen für viele andere. Danke, Herr, für die Macht deines Wortes. Wir ehren dich. Wir wollen dich ehren mit Gehorsam. Amen. Amen, Amen, Amen.